muss erst meine Verspätung entschuldigen. Ich hatte den kürzesten Weg hierher. Dann kommt man immer zu spät, habe ich öfter schon an mir festgestellt. Es tut mir leid, dass ich vieles wiederholen muss, aber ich verspreche Ihnen mit einer etwas anderen Tendenz. Den Eindruck habe ich gewonnen. Die qualitative Sozialforschung wird seit ein paar Jahren, wir haben gerade gehört, seit dem Jahr 2000 ungefähr, mit einem Modell der Archivierung und Sekundärnutzung von Daten konfrontiert, das sich in der quantitativen Forschung bewährt hat. Das Modell soll auf unsere Forschung übertragen werden. Der Wissenschaftsrat hat dazu einige Empfehlungen abzugeben. Sie beinhalten erstens die Erhebung und Publikation von Daten als eigenständige Forschungsleistung anzuerkennen. Zweitens die erforderlichen personellen und finanziellen Kapazitäten. Und Sie haben schon gehört, die sind beträchtlich. Bereits bei der Konzeption von Projekten und der Beantragung von Fördermitteln einzuplanen. Und drittens eine Empfehlung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, ein Programm auszuschreiben, das Modellprojekte für Forschungen fördert, die quantitative und qualitative Daten kombinieren. Denn Gewinne der Archivierung verspricht sich der Wissenschaftsrat vor allem in diesem Bereich. Auch Hubert Knoblauch und Heike Solger sehen das so. Es gibt aber noch weitere Gründe, die für die Archivierung sozialwissenschaftlicher Daten angeführt werden, darunter die Sicherung der Überprüfbarkeit und der Transparenz von Ergebnissen, die Nutzbarmachung von Datensätzen für Lehrzwecke und schließlich eben die Eröffnung der Chance, Sekundäranalysen in der Primärforschung offen gebliebener Themen durchführen zu können. Die diesen Empfehlungen folgende Diskussion hat sich meines Erachtens vorschnell auf organisatorisch-praktische Fragen sowie auf Fragen der Bewahrung von forschungsethischen Grundsätzen verengt. Vor diesen beiden Fragen, so meine ich, liegt eine Erörterung der Prämissen des Wissenschaftsrates, nämlich welchen wissenschaftlichen Sinn hat die Archivierung überhaupt und welchen wissenschaftlichen Unsinn könnte sie befördern. Unbedingt sinnvoll erscheint eine massenhafte Archivierung wissenschaftlicher Daten, wenn man sie als wertvolle Kulturgüter betrachtet. Dies scheint in einigen Fächern tatsächlich der Fall zu sein. Die ganze Ethnologie ist nicht nur in ihren Sammlungen, in ihren musealen Sammlungen, sondern auch in ihren Ethnografien von einem empirischen Rettungsmotiv durchdrungen. So wie der Klimawandel Inseln überspült, so verschluckt die Globalisierung das kulturhistorische Erbe der Menschheit. Museale Sammlungen, also von Artefakten, und Videoaufzeichnungen von Kulturtechnik, auch von Sprachen, sollen hier das Schlimmste verhüten. Ein ähnliches Rettungsmotiv kann auch die zeithistorische Forschung beanspruchen. Sind Zeitzeugen erst einmal verstorben, stehen sie für Oral History nicht mehr zur Verfügung. Mit ihrem Körper entschwindet auch ein Teil des kulturellen Gedächtnisses. Es gibt der Bewahrung ihrer Erinnerungsspuren in Datensätzen einen unmittelbaren Sinn. Denselben archivarischen Sinn, darauf hat Gabriele Rosenthal im letzten Rundbrief ihrer Sektion hingewiesen, kann auch ein Teil der Biografieforschung beanspruchen. Sie hat hier eine Schnittmenge mit der Geschichtswissenschaft. Diesem Sinn steht nun allerdings das Risiko eines archivarischen Unsinns gegenüber. Die bloße Anhäufung von Daten ist ebenso sinnlos wie eine bloße Ansammlung ethnologischer Artefakte in staubigen Regalen, in dunklen Speicherkammern. Es kommt auf die Ausstellung an, also auf die hochselektive öffentliche Verfügbarmachung zu bestimmten Gelegenheiten. Dieser Ausstellung, der musealen Ausstellung, entsprechen in der Wissenschaftskommunikation unsere Aufsätze und unsere Bücher, in denen wir unseren Daten eine analytisch geordnete und kommunikativ verstehbare Form geben. Erst in dieser Form werden tatsächliche kulturelle Erinnerungsleistungen hergestellt, auch solche über untergegangene Inseln und Epochen. Will man über diese Publikationen hinaus Erinnerungen ermöglichen, so ist die entscheidende Frage, wie hoch man das Potenzial von Sammlungen für eventuelle spätere Verfügbarmachungen einschätzt. Ist es zum Beispiel sinnvoll, wie an meiner Universität angestrebt, die Fernsehprogramme der wichtigsten 12 Sender rund um die Uhr aufzuzeichnen, damit der Nachwelt der Zugriff auf diesen Teil unserer kulturellen Produktivität nicht verloren geht? Natürlich sind Fragestellungen denkbar, absolut, für die so eine Zugriffsmöglichkeit in 20 Jahren oder in 50 Jahren hochinteressant wäre. Aber welchen Speicherungsaufwand wollen wir in dieser Zeit dafür betreiben? 12 Sender, 24 Stunden, 365 Tage, 20 Jahre. Ich habe das für Sie schon ausgerechnet, es sind 2 Billionen Sendestunden. Noch einmal, wer der Meinung ist, dass die Speicherungsfunktion unserer Publikationen, also unserer mittels Analyse und kommunikativer Darstellung aufbereiteten Daten, nicht ausreichend ist, der muss sich die Frage stellen, wie sich das Potenzial der Speicherung zum Aufwand der Speicherung zueinander verhalten. Der Fall des Fernseharchivs verweist auf einen zweiten archivarischen Unsinn. Soziologinnen sind ja keine Ethnologen und auch keine Historiker. Die Biografieforschung ist hier mit der zeithistorischen Bedeutung mancher narrativer Interviews eher in einer Sonderrolle, wenn man die gesamte qualitative Sozialforschung betrachtet. Der strategische Vorteil der meisten Sozialwissenschaften gegenüber der klassischen Ethnologie und auch gegenüber der Geschichtswissenschaft liegt darin, dass sie, also wir, inmitten unserer zeitgenössischen sprudelnden Datenquellen sitzen. Ja, wir brauchen keine Fernreise, wir brauchen keine Zeitmaschine, so wie die Historiker. Das geht alles viel einfacher. Unser Aufwand, frische Daten für innovative Fragestellungen zu generieren, ob durch Interviews, teilnehmende Beobachtungen, Audio- und Videotakes oder das Anlegen von Diskurskorpora, dieser Aufwand ist vergleichsweise gering. Unsere Datenproduktion ist billig verglichen mit denen anderer Fächer. Das macht die Frage umso dringlicher, wie sich der Aufwand der Archivierung eigentlich zu ihrem potenziellen Nutzen verhält. Das ist eine ökonomische Frage. Es gibt aber noch eine zweite Sinnquelle der Datenarchivierung, die aus der sozialen Organisation der Forschung stammt. Ich glaube, jetzt bin ich hier zurückgerutscht. Kann das sein? Mal gucken. Sinnvoll ist die Datenarchivierung nämlich in dem Maße, wie die Forschung insgesamt arbeitsteilig organisiert ist. Prototyp in den Sozialwissenschaften ist die international vergleichende, standardisierte Forschung. Wer repräsentative Aussagen über die Verhältnisse in, sagen wir, 10 europäischen Ländern machen will, braucht entweder einen personenstarken Forschungsverbund oder Zugriffsmöglichkeiten auf für bestimmte Fragen vergleichbare Datensätze aus anderen Ländern. Die Vergleichsmöglichkeit mit ähnlichen Studien ist in der standardisierten Forschung aber noch aus einem anderen Grund ein hochrangiges Gut. Nicht nur um die Reichweite von Datensätzen zu erhöhen, sondern schon um deren grundlegende Sinnschwäche zu beheben, braucht es den Vergleich. Isolierte numerische Daten über eine Population, sagen wir ein hochsignifikantes Verhältnis von 60-40%, besagen überhaupt nichts, wenn man sie nicht in Relation zu anderen Populationen oder zu früheren Zuständen als hoch oder niedrig qualifizieren kann. Eines der Hauptmotive der Datenarchivierung, die überhaupt in den Sozialwissenschaften angefangen wurden, entstammt dieser Sinnschwäche quantitativer Daten. Die Ausgangslage qualitativer Daten ist hier genau entgegengesetzt. Anders als das Kreuz auf dem Fragebogen, das sich in der numerischen Aggregation zu einem bloßen Zählwert verflüchtigt, sind Anekdoten im Interview, Streitgespräche auf einer Tonaufzeichnung oder ein protokolliertes Balzverhalten von vornherein semantisch dicht. Sie leiden nicht unter Sinnschwäche, sondern unter Sinnfülle. Sie haben zu viele Bedeutungen, als dass sie für die Forschung unkontextualisiert und unanalysiert, nämlich als Rohdatum, überhaupt handhabbar wären. Also die Bedeutung einer Zahl als viel oder wenig kann nur durch einen Vergleich, als ein mehr oder weniger, hergestellt werden. Die Bedeutung einer sprachlichen Äußerung kann dagegen nur durch ihre Kontextierung hergestellt werden, also durch eine deutende Spezifikation der lokalen Bedingungen, unter denen sie überhaupt getan wurde. Die wesentliche Leistung qualitativer Forschung liegt eben nicht in der Anhäufung von Daten, sondern in der Reduktion der Datenkomplexität. Qualitative Forschung folgt hier, das ist schon gesagt worden heute, einfach einer anderen Logik. Sie schließt nicht einer sogenannten Datenerhebung, deren Analyse an, sondern sie stellt in einer theorieorientierten Analyse den Wert bestimmter Äußerungen als Daten erst her. Damit hängt die entscheidende Frage zusammen, was eigentlich ein Datum ist, also welchen Begriff des Datums die Bemühungen zur Datenarchivierung eigentlich voraussetzen. Die unkritische Übernahme der Datenarchivierung für die qualitative Forschung importiert auch einen Datenbegriff, dessen Passung noch überhaupt nicht diskutiert worden ist. Es fehlt völlig an einer differenzierten Diskussion der Eigenschaften, die unterschiedliche Datentypen haben. Nicht nur quantitativ und qualitativ, viel differenzierter müsste diese Diskussion geführt werden. Das, was wir Daten nennen, sind Zeichen sehr unterschiedlicher Qualität. Es sind zum Beispiel Transkriptionen mündlicher Äußerungen, die bestimmte Informanten in bestimmten sozialen Situationen auf bestimmte Fragereize hin gemacht haben. Es sind zweitens hochselektive, minutenlange Videomitschnitte von Verhaltensweisen, die Personen in bestimmten Situationen in Anwesenheit einer Kamera an den Tag gelegt haben. Es sind weiter schriftliche Äußerungen einer Diskursöffentlichkeit, die für einen bestimmten Zeitraum, bestimmte Medien und eine spezifische Frage zu einem Korpus kompiliert wurden. Der unhandlichste Fall für den Datenbegriff der Datenarchivierung ist sicherlich die Ethnographie. Es ist schwer zu sagen, was dort überhaupt als Datum gelten soll. Die gesamte Vorstellung eines kleinen verlässlichen Sinnquantums, das sich aus seinem Kontext herauslösen, archivieren und unbeschadet in den wissenschaftlichen Diskurs übertragen ließe, ist hier nicht anwendbar. Nehmen wir eine gute, zitierfähige Beschreibung, wie sie etwa Clifford Geertz vom balinesischen Hahnenkampf angefertigt hat. Das ist viel mehr so eine Beschreibung als eine Sammlung von Daten. Es ist nämlich eine hochgradig interpretierte Darstellung eines Ausschnitts balinesischer Kultur. Gehen wir eine Ebene drunter, die Beobachtungsprotokolle, die dieser Beschreibung zugrunde liegen, also eine Sammlung von einzelnen Szenen, sind ebenfalls viel mehr als der Datenbegriff der standardisierten oder auch anderer qualitativer Forschung zuließe. Die Protokolle sind zwar weniger idealtypisch als die Beschreibung, aber sie sind immer noch mehrfach editierte, interpretationsgebundene Darstellungen. Den Protokollen wiederum liegen Field Notes zugrunde. Diese muss man nun freilich in Verdacht haben, viel weniger zu sein als ein Datum. Die Idiosynkrasien ihrer situativen Herstellung und ihrer handschriftliche Form stehen ihrer produktiven Nutzung in der eigenen Forschung überhaupt nicht im Wege, aber sie machen sie für eine dekontextualisierte Nutzung durch andere unbrauchbar. Die Feldnotizen bekommen ihre Bedeutung nämlich nur im Konzert mit dem körperlichen Gedächtnisspeicher oder soll ich sagen mit dem physiologischen Datenarchiv des Forschers. Also ein Gedächtnis, das der Ethnograph in die beobachtete Situation mitgebracht hat. Es sind die langfristig entstandenen Erfahrungen in einem Feld, die den zusätzlich erzeugten Schriftspuren, den Konserven sozusagen, überhaupt ihren Sinn geben. Diese Erfahrungen sind gar keine Daten, aber sie sind wegen ihrer langfristigen kontinuierlichen Entstehensgeschichte viel wichtiger als die hochselektiven technischen Aufzeichnungen einzelner Situationen. Denn diese Erfahrungen vermitteln Orientierungswissen und Deutungskompetenz in Bezug auf die technischen Aufzeichnungen. Also, was soll man jetzt in Ethnographien archivieren? Die 20 technischen Mitschnitte der Ethnografin, die 15 Interviewtranskripte, die sie gemacht hat, die Notizen der 50 informellen Gespräche, die sie geführt hat, die Schmierzettel, auf denen ihre Handschrift soziale Praktiken festhielten, oder nicht doch besser geeignete Scantechniken, vorausgesetzt ihr Gehirn. Sie sehen den Punkt, ja? Der Datenbegriff im Wort Datenarchivierung setzt einen Forschungsprozess voraus, den es in den meisten Fällen qualitativer Sozialforschung so gar nicht gibt. Dieser Prozess, der dort vorausgesetzt wird, trennt eine bloße Erhebung und Aufbereitung von Daten von deren Analyse und Interpretation. Solche sinnarmen Daten kann man tatsächlich leicht archivieren. Es gibt diesen Fall auch in der qualitativen Forschung. Ja? Das heißt, man kann sie dekontextualisieren. Das Gros der qualitativen Forschung aber stellt erst durch ihre Analysen ihre Daten her. Das ist die Differenz. So viel zu dieser Eingangsfrage des archivarischen Sinns und Unsinns. Der wissenschaftliche Wert von Rohdaten für spätere Studien oder gar andere Disziplinen, wie sie sich der Wissenschaftsrat vorstellt, ist eine völlig ungeprüfte Prämisse. Sie wäre erst einmal für einzelne Fächer, für spezifische Verfahren und sogar für einzelne Studien differenziert zu erörtern. Zurzeit wird dieser wissenschaftliche Wert von den Fürsprechern der Datenarchivierung ohne jede Diskussion vorausgesetzt. Sie extrapolieren damit einfach nur einen bestimmten Fall empirischer Sozialforschung. Es ist schwierig, zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates Stellung zu nehmen, ohne dass diese Diskussion über den Sinn und Unsinn der Datenarchivierung verfahrensspezifisch geführt worden ist. Das heißt, eine Diskussion über den potenziellen Nutzen, den potenziellen Schaden und den zeitlichen und finanziellen Aufwand, den eine Datenarchivierung für einen spezifischen Datentyp mit sich bringen würde. Aber da der aufgebaute wissenschaftspolitische Druck offenbar danach verlangt, will ich gerne eine Stellungnahme aus der Sektion für qualitative Methoden der DGS geben. Sie lautet in Kürze: Der Nutzen einer Archivierung qualitativer Daten ist weit geringer als der quantitativer Daten. Dafür ist der Schaden, den eine obligatorische Archivierung anrichten würde, enorm. Zunächst zum Nutzen. Der Nutzen ist aus vier Gründen geringer als in der standardisierten Sozialforschung. Erstens, die Datenarchivierung dient in der standardisierten Forschung auch der Replizierbarkeit von Studien. Diese Anforderung folgt aus dem Gütekriterium der Reliabilität, also der personenunabhängigen Verlässlichkeit eines Datums. Beides impliziert aber auch die grundsätzliche Vergleichbarkeit einer Forschungssituation. Eben diese Vergleichbarkeit ist in qualitativen Studien von vornherein ausgeschlossen. Sie wird auch gar nicht angestrebt. Selbst die Wiederholung eines Interviews mit einem Informanten durch dieselbe Interviewerin im selben Wohnzimmer wäre selbstverständlich ein anderes Interview. Selbst die Beobachtung derselben Schulklasse durch denselben Ethnographen im selben Fach wäre eine Beobachtung anderer Szenen. Es gibt also einen ganz unvermeidbaren Unikatcharakter qualitativer Studien. Ihre Vertrauenswürdigkeit beruht auf ganz anderen Aspekten der Forschung als auf der Austauschbarkeit von Personen gegen standardisierte Forschung. Zweitens, Überprüfbarkeit und Transparenz ließen sich durch die Datenarchivierung ebenfalls kaum steigern. Die einfache Zugänglichkeit von Datensätzen ist nur dann mit Transparenzgewinnen verbunden, wenn sich die kollegiale Kontrolle auf Einsicht in Indikatorenbildung, Operationalisierung und auf ein Nachrechnen beschränkt. Die Qualitätskontrolle in der qualitativen Forschung ist dagegen eine ausgedehnte Prozesskontrolle. Sie beginnt mit der Deutungskontrolle durch unsere Informanten, setzt sich fort mit der Konkurrenz von Lesarten in Datenanalyseteams, mit dem Zeigen von Daten in Publikationen, deren Deutungen die Leser überzeugen oder nicht überzeugen, und sie endet natürlich bei der Selektion durch Fachzeitschriften, die drucken oder ablehnen, und durch Leser, die zitieren oder vernachlässigen. Ein zusätzliches Kontrollangebot durch Einsicht in die Datenmassen, die einer Veröffentlichung zugrunde liegen, würde fast immer einfach an knapper Aufmerksamkeit scheitern. Denn drittens, Studien mit geringer Fallzahl erzeugen eine um vieles höhere Datenmenge. Textdaten in der Biografieforschung, das wissen Sie, füllen schnell Tausende von Seiten. Eine exemplarische Videografie kann schnell 50 Terabytes umfassen. Eine Orientierung in einem solchen Korpus kann von Dritten kaum geleistet werden, ohne dass man sie zu Kooperationspartnern des Projektes macht. Denn die primäre Leistung qualitativer Forschung liegt, wie gesagt, nicht in der Anhäufung, sondern in der Reduktion solcher Komplexität. Viertens, schließlich ist die Wiederverwertbarkeit qualitativer Daten auch dadurch stark eingeschränkt, dass sie durch ihre Dekontextualisierung meist ihren Sinn verlieren. Wenn man nicht weiß, wer es ist, der diese archivierte Äußerung wem gegenüber, in welcher Situation, im Kontext welcher Beziehungsgeschichte und institutionellen Einbettung wann getan hat, dann weiß man schlicht nicht, was diese Äußerung bedeutet. Wenn man aber umgekehrt jedes einzelne Datum für ein Archiv kontextualisiert, und zwar für beliebige Fragestellungen, ja, bis hin zu linguistischen Anforderungen an Transkriptionsgenauigkeit, damit dieses Datum für Dritte verstehbar wird, dann müsste die Forschung in vielen Fällen personell gedoppelt werden. Der Grund liegt, ich sage es noch einmal, im Forschungsdesign, das Datengewinnung und Analyse nicht separiert, so macht es die standardisierte Forschung, sondern alternieren lässt. Diese vier Gründe machen eine Archivierung qualitativer Daten nur für ein kleines Segment der Forschung überhaupt potenziell sinnvoll. Etwa sehe ich das bei der Konversationsanalyse so oder in Studien mit Leitfadeninterviews, wo diese Archive ja auch angelegt wurden. Für das Gros hätte die Archivierung eher musealen Wert, also keinen. Die Wiederverwendbarkeitswahrscheinlichkeit ist daher insgesamt gering. Trotzdem ist sie größer als null. Ich sehe tatsächlich drei bescheidene Fälle. Erstens, ein Data Sharing für Lehrzwecke kann im Einzelfall durchaus sinnvoll sein, wenn es sich um forschendes Lernen im Rahmen von grundständigen Studiengängen handelt, wäre es allerdings absurd, nicht auch die Datengewinnung zu lehren und zu lernen. Es sei denn, man hätte sich gefragt, wozu man Atomkraftwerke braucht, wo man doch die praktischen Steckdosen hat. Also irgendwo müssen die Daten ja herkommen. Wenn man aus den Sozialwissenschaften nicht eine Geschichtswissenschaft machen will, das vorausgesetzt. Zweitens, in einigen Fällen, so denke ich, kann auch eine Nutzung mancher Daten durch Wissenschaftlerinnen, die nicht an ihrer Gewinnung beteiligt waren, durchaus sinnvoll sein. Die bestehende soziale Praxis ist hier ein gelegentlicher Datenaustausch zwischen zwei Projekten, genauso wie Anne Phoenix ihn beschrieben hat, ein Datenaustausch zwischen zwei Projekten, in dem auf eine persönliche Anfrage Datensätze freundlich überlassen werden. Denkbar ist jetzt diese seltene, dezentrale Praxis in unserer Eigenregie und auf der Basis unserer Vertrauens- und Kooperationsbeziehungen zu einer freiwilligen, zentralen Archivierung bestimmter Daten auszudehnen. Wer dies tut, nimmt allerdings, das haben wir heute schon gehört, einen erheblichen Aufwand der Bearbeitung seiner Daten in Kauf. Nicht nur ihre umfassende Anonymisierung, die übrigens gegenüber Angehörigen so gut wie ausgeschlossen ist, das geht gar nicht, auch die viel umfänglichere Kontextierung für die Kolleginnen. Das sind Einleitungen, Verlinkungen, es sind Erläuterungen, Kommentare, es sind Ausarbeitungen und Umarbeitungen von Daten, um diese überhaupt konservierbar, nämlich unabhängig vom Hirn des Produzenten zu machen. Wir haben von Anne Phoenix schon gehört, dass der Aufwand der Herstellung dieser Reanimierbarkeit unserer Daten wirklich beträchtlich ist, ja, und zwar von beiden Seiten, die sich da begegnen werden. Aber das kann man sich vorstellen. Drittens, auch mögliche Gewinne der Datenarchivierung für die Mixed-Method-Forschung kann es durchaus geben, aber die besondere Förderempfehlung des Wissenschaftsrates an die DFG hätte sich der Tatsache zu stellen, dass Mixed Method zum einen nur einen sehr kleinen Teil der empirischen Sozialforschung ausmachen, zum anderen, dass diese vorwiegend anwendungsbezogene Forschung in keiner Weise zur soziologischen Forschungsfront gehört. Die avancierte quantitative Forschung braucht keine qualitative Ergänzung. Sie sucht eher Befreiung davon, noch empirische Forschung überhaupt sein zu müssen. Ihr Anliegen heißt, Sie kennen die Sektion, Modellbildung und Simulation. Ja, das ist nicht mehr empirische Sozialforschung im engeren Sinne des Wortes. Und die avancierte qualitative Forschung, etwa der Narrations- oder Konversationsanalyse, braucht keine quantitative Ergänzung. Ihr Anliegen ist die theoriehaltige, multimodale Sinnrekonstruktion. So viel zum bescheidenen Nutzen. Den Schaden einer verallgemeinerten Datenarchivierung kann man klarer benennen. Dieser Schaden liegt im Risiko einer Zerrüttung des Rapports, also des Vertrauensverhältnisses zu unseren Informantinnen. Eine Anonymisierung umfänglicher und hochkontextualisierter Daten ist entweder nur mit großem Aufwand oder unter Verfälschung von Details oder gar nicht möglich. Denken Sie an Videodaten. Ja? Jedenfalls nicht, ohne dass die Daten ihre Aussagekraft und ihre Analysefähigkeit verlieren. Viel wichtiger scheint mir aber, dass eine pauschalisierte Datenarchivierung schon die Glaubhaftigkeit unserer Anonymitätszusicherung untergräbt. Viele Informantinnen lassen eine Aufzeichnung ihrer Äußerungen oder Verhaltensweisen nur dann zu, wenn man ihnen von vornherein die Vorläufigkeit ihrer Speicherung nur zu unmittelbaren Analysezwecken zusichert. Nach der Auswertung werden Ton- und Bildspur von ihnen zu ihnen gelöscht, so lautet die Zusicherung, sodass die Forschung für sie sozial folgenlos bleibt. In diesem Sinne bemängelt der Ethikkodex der DGS völlig zu Recht, meine ich, das Fehlen eines Zeugnisverweigerungsrechts für Sozialwissenschaftler. Eine pauschalisierte Datenarchivierung würde diese Bedingung des Rapports, also der Forschungsbeziehung, des Arbeitsbündnisses, grundsätzlich ändern. Aus forschungsethischen Gründen müssten wir die explizite Zustimmung unserer Informanten zur Archivierung ihrer Daten einholen. Informed Consent. Wenn wir das aber tun, dann implantieren wir in den Aufbau einer Vertrauensbeziehung eine Publikationsdrohung. Ich zum Beispiel würde sinngemäß sagen, guten Tag, ich komme von der Universität Mainz, ich forsche über Paarbeziehungen. Ich würde gerne ein Gespräch zu Ihrer Ehe mit Ihnen führen. Die Daten würden selbstverständlich anonymisiert und im Prinzip auch vertraulich behandelt. Allerdings würden sie für die soziologische Öffentlichkeit archiviert, damit Sie verstehen, auch die Kolleginnen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich freien Zugriff auf Sie haben. Wären Sie damit einverstanden? Ein Patient, dem man Risiken eines chirurgischen Eingriffs mitteilt, um sein informiertes Einverständnis zu erhalten, verzichtet fast nie auf eine Operation. Ein Informant, dem man auf Veröffentlichungsrisiken für sein oder ihr Leben hinweist, hat einfach nur einen weiteren Grund mehr, an einer Studie schlicht nicht teilzunehmen. Er darf die archivarische Verewigung und die unkontrollierbare Öffnung seiner Äußerungen für unbekannte, ihm unbekannte Dritte als eine Art putative Auslieferung auffassen. Dieses Problem einer Schädigung des Arbeitsbündnisses mit unseren Informantinnen existiert in standardisierten Erhebungen, dem Modell der Datenarchivierung, überhaupt gar nicht. Denn Standardisierung bedeutet auch, dass die Forschung alles dafür tut, um sich gegen jene dichten Sozialbeziehungen abzupuffern, auf denen qualitative Forschung gerade beruht. Ich meine also, das Hauptproblem einer flächendeckenden Datenarchivierung ist, dass die Archivierung der Daten, ihre Produktion, untergraben wird. Der zentrale Einwand ist nicht, dass die Archivierung unseren Informanten schadet, sondern dass sie ihr Vertrauen so untergräbt, dass dies unserer Forschung schaden wird. Ich fasse zusammen, die Sekundärnutzung von Daten der qualitativen Forschung ist nur in Teilen dieser Forschung überhaupt begrenzt, sinnvoll. Um dieses Anliegen umzusetzen, wird man einen Aufwand treiben müssen, der diesen Sinn sehr stark relativiert. Man muss dort über Kosten und Nutzen sprechen. Wenn die Datenarchivierung aber zur Regelanforderung an qualitative Sozialforschung wird, dann wird sie die primäre Erzeugung dieser Daten aufs Spiel setzen. Wie steht es abschließend vor diesem Hintergrund mit den zwei eingangs genannten Gründen des Wissenschaftsrates für die Datenarchivierung? Naja, erstens dessen Empfehlung, die Erhebung und Publikation von Daten als eigenständige Forschungsleistung anzuerkennen, ist aus Sicht der qualitativen Forschung völlig absurd. Das Aufstellen von Kameras, die Durchführung, Aufzeichnung und Transkription von Gesprächen mit zigtausenden von Seiten Datenmaterials ist wie die Totalerhebung von Fernsehproduktionen eine wissenschaftlich ziemlich sinnlose Hilfstätigkeit. Sie mit Geldmitteln zu adeln, überschätzt die knappste Ressource in der Wissenschaftskommunikation, und das ist die Aufmerksamkeit von Lesern. Zweitens, die Empfehlung des Wissenschaftsrates, bei der Konzeption, Beantragung und Bewilligung von Projekten personelle Kapazitäten für die Archivierung einzuplanen, kann man entweder als eine Aufforderung an die DFG sehen, qualitativer Forschung pauschal einen Datenarchivierungs-Overhead einzuräumen, der die aufwendige Anonymisierung und Kontextierung vor allen Dingen unserer Daten finanziert, oder aber man betrachtet die flächendeckende Datenarchivierung als eine zu vermeidende Mittelverschwendung. Richard Münch hat darauf aufmerksam gemacht, dass es bereits einen Zielkonflikt gibt zwischen der Publikation von Forschung und der Beantragung von Projekten. Die zur Bedienung von Produktivitätsindikatoren herausgehauenen Anträge gehen auf Kosten dessen, was man noch aus der eigenen Forschung publizieren kann. Eine Archivierungspflicht würde diese Zeitbudgetproblematik zuspitzen. Wenn nach den Wissenschaftsevaluierern nun auch die Bibliothekare ihre Standards durchsetzen, dann wird die als Ressourcenschonung verkaufte Datenarchivierung in eine große Zeit- und Geldverschwendung münden. Wer eigentlich hat daran ein Interesse, außer Personen, die Datenarchive aufbauen? Es gibt, so meine ich, überhaupt keinen Grund für eine Fetischisierung von Daten. Weder besteht der Sinn von Sozialwissenschaft in der Analyse von Daten, nein, er besteht in der Analyse sozialer Situationen, Prozesse und Strukturen mit Hilfe von Daten. Noch besteht der Sinn von Forschung in der Produktion von Daten, er besteht in der Produktion von Publikationen, in denen Begriffe gebildet, Zusammenhänge verstanden und erklärt werden. Ich war in meinem letzten Sommerurlaub am Meer. Da gab es zwei konkurrierende Formen der Verarbeitung von Fischen. Nämlich ein Markt und eine Konservenfabrik. Ich denke, die Situation in der qualitativen Sozialforschung entspricht in den allermeisten Fällen nicht der Konservenfabrik, die die Fische mariniert und luftdicht zum Transport verpackt, was zweifellos nützlich ist. Nein, sie entspricht eher der Situation des Fischmarktes, über den die Schätze des Meeres auf den Teller des Verbrauchers gelangen, schmecken oder nicht und dann Abfälle hinterlassen. Ist es schlimm, dass Fischmärkte, Konsumenten und Forschungen auch massenhaft Abfälle generieren? Ich meine, nein. Es ist ein Segen, dass Daten nach ihrer Nutzung aus unserem Gedächtnis und aus unseren Files verschwinden. Soziologen können das seit Niklas Luhmann wissen. Ich habe letztes Jahr, obwohl es mir biografisch schwer fiel, ungefähr 3000 Seiten Datenmaterial, aus denen ich vor 20 Jahren meine Dissertation destilliert habe, weggeworfen, um für neue Fragen freier zu sein. Ich kann Ihnen sagen, es war eine große Erleichterung. Ich empfehle es Ihnen. Danke.